Ja, auch das ist schon ein Weltrekord, hier hochzukommen mit dem Kleinen, hier durch die schmale Stelle. Hoffen wir, dass er weiterschläft. Schneller, höher, weiter. Ich finde das beeindruckend, diese Optimierungsmöglichkeiten des menschlichen Lebens. Lebensverlängerung. Vielleicht werden wir in 20 Jahren 150 werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollte. Was die Erlebnisrutschen angeht im Schwimmbad, also meine Töchter würden die lieben wahrscheinlich. Je höher und desto steiler, desto besser. Und der DAX bei 10.000 Punkten, also für alle Aktienanleger, klingt nicht schlecht. Und stellen Sie sich das einmal bildlich vor. Wenn Sie das auf Ihren privaten Bereich übertragen könnten. Sie können alles. Ihnen ist nichts unmöglich. In 20 Minuten, da putzen Sie nicht nur Ihre Wohnung, nein, parallel machen Sie mit den Kindern Hausaufgaben, Sie packen Pakete für den nächsten Wohlfahrtsverein und bereiten sich parallel noch auf ein Meeting im Büro vor. In 20 Minuten, da geht doch was. Wenn das denn ginge. Manchmal wünschte ich zwar, ich hätte ungefähr 8 Arme, mindestens 3 Gehirne und vielleicht 20 Stunden mehr Zeit in meinem Tagesablauf, um alles zu bewältigen, was ich so zu schaffen habe. Und falls Sie dieses eben beschriebene Vermögen haben oder so etwas können, dann bin ich sehr dankbar für Tipps und Erfahrungsberichte. Sie können später auf mich zukommen. Schneller, höher, weiter eben. So viele Menschen haben sich über die Jahrhunderte hinweg Ziele gesetzt, die Messlatte immer höher geschraubt. Sie haben Eindrücke hinterlassen, Ziele erreicht und manche sind dabei auch übers Ziel hinausgeschossen. Immer auf der Suche nach noch mehr Perfektionismus, nach Optimierungsmöglichkeiten. Los, das schaffen wir. Da geht doch was, da muss noch mehr gehen. Und Beispiele gibt es genug. Zum Beispiel Ikarus aus der griechischen Sage, der mit selbstgebauten Flügeln fliehen wollte und ins Meer stürzte, weil er der Sonne zu nahe kam. Napoleon, der von einem geeinten Europa träumte, und der doch an der Größe des Unterfangens scheiterte. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Oder auch ein Beispiel aus jüngerer Zeit, aus dem Bereich des Sports. Vielleicht sagt einigen von Ihnen der Name Wilfried Dietrich etwas, der Kran von Schifferstadt. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Schifferstadt. Darum. Und dieser Mann war ein weltbekannter Ringer, ein vielfacher deutscher Meister und Olympiasieger. Schneller, höher und weiter. Da ist eine Sehnsucht, tief drinnen in den Menschen scheint es, die sie antreibt. Eine Sehnsucht, die das Schnellere, das Weitere, ja, das Höhere, vielleicht sogar das Höchste zu suchen scheint. Immer in dem Bestreben, herauszustechen aus der Masse, seinem Leben eine Bedeutung zu geben. Nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, nichts vergessen zu werden und auch selbst mehr von seinem Leben zu haben, sich einen Namen zu machen, an den man sich erinnert. Diese Sehnsucht ist ein Charakterzug, der zu unserem Menschsein ebenso dazugehört wie unsere Endlichkeit. Man könnte sogar sagen, er ist ein Gegenüber unserer Endlichkeit oder vielmehr eine Konsequenz der Endlichkeit. Bereits vor Jahrtausenden in fruchtbaren Mesopotamien, das ihnen heute wahrscheinlich besser bekannt ist als der Irak, wo es den Menschen damals gut ging und sie alles hatten, was sie zum Leben brauchten. Da wollten sich die Menschen nicht mit dem abfinden, was sie hatten. Da geht doch noch was. Schneller, höher und weiter wollen wir. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Höher hinaus wollten sie und sie wollten aller Welt zeigen, was in ihnen steckt. Und deshalb begannen sie, einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reichen sollte. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt und denken, ach, das war doch die Geschichte im Alten Testament, da bauen die Menschen einen Turm und sie bauen und bauen und dann straft Gott sie, weil sie zu hoch hinaus wollten. Wie war das noch gleich? Nun lesen wir einfach nach im ersten Buch Mose. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel, und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Soweit der Bibeltext, auch bekannt als der Turmbau von Babel. Beim genaueren Hinsehen stellen wir fest, da geht es gar nicht um Strafe. Mit keinem einzigen Wort wird erwähnt, dass Gott sich hier bedroht fühlen könnte oder dass er die Menschen für ihr Verhalten, ihr unmäßiges Verhalten, in den Himmel zu steigen, abstrafen möchte, wie man es vielleicht zuweilen bei Kindern tut. Wenn wir drei Geschwister früher sagten, oh, ich möchte das haben und das und dann auch noch das, dann sagten unsere Eltern garantiert, so, jetzt machst du mal die Augen zu und dann siehst du, was du kriegst. Ich merke schon, das kennen einige von Ihnen. In dem Text geht es auch nicht mal konkret darum, dass die Menschen sein wollten wie Gott. Zumindest wird das nicht explizit erwähnt. Aber sie möchten etwas anderes. Sie möchten zusammenbleiben. Sie möchten sich einen Namen machen. Sie möchten erfahren, dass sie wichtig sind und von anderen als wichtig wahrgenommen werden. Sie streben nach Außenwirkung und Anerkennung. Es geht darum, wertvoll zu sein. Der Blick ist dabei nicht primär auf das Bauwerk gerichtet. Das ist nur Mittel zum Zweck. An ihm messen sie ihre Bedeutung. Ich bin, was ich tue. Der Blick ist auch nicht auf Gott gerichtet. Den können sie ja doch nicht erreichen mit ihrem Turm. Das kommt klar zum Ausdruck, als Gott erst einmal gemächlich heruntersteigen muss, um es diesen hohen Turm zu betrachten. Und genau das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Der Blick der Bauleute ist nach innen gerichtet, auf sich selbst, auf das, was nach ihrem Ermessen wichtig ist im Leben. Auf die Fassade, auf das, was die Leute denken. Wir wollen uns einen Namen machen, sagen sie. Er ist auf die Sicherheit gerichtet. Wir wollen zusammenbleiben, damit wir nicht zerstreut werden. Das alles sind ganz zentrale menschliche Bedürfnisse. Und Gott erkennt diese menschlichen Bedürfnisse und er greift ein. Wieso tut er das überhaupt? Ich persönlich glaube nicht, dass er die Menschen strafen möchte. Heute nicht und damals auch nicht. Gewiss sind die Auswirkungen der Sprachverwirrung und der Zerstreuung für die Menschen von Babel ein einschneidendes Erlebnis, das ihr Leben von Grund auf ändert. Das wäre ungefähr so, wie wenn man sie jetzt hier aus ihrem bisherigen Leben an den Hindukusch verpflanzen würde. Sie verstehen die Sprache nicht, sie kennen niemanden und da geht sie dahin, die persönliche Sicherheit. Da kennt niemand ihren Namen. Ich vermute aber eines. Die Menschen damals konnten nicht abschätzen, was sie mit ihrem Bau und ihrem Streben nach Anerkennung und Größe bewirken könnten. Deshalb wollte Gott sie beschützen vor den Konsequenzen, die sie selbst nicht ermessen können. Wer von uns wollte schon die Verantwortung tragen, die mit der Allmacht einhergeht? Auch die Medizin feiert immer weitere Fortschritte, viele positive und manche, die mehr als grenzwertig scheinen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass ein vom Menschen geklontes Tier niemals so robust und gesund ist wie das Original? Der Klon ist quasi nur eine schlechte Raubkopie, illegal und fehlerhaft. Darum geht es in diesem Bibeltext, um das Streben nach mehr, um das rechte Maß und nicht zuletzt um Kommunikation. Erstaunlich, wie sehr die Themen damals auch die Themen von heute sind. Da kann es mit der Selbstoptimierung der Menschen ja nicht so weit her sein, scheint mir. Wenn der Mensch alles könnte und ihm nichts unmöglich wäre, weil es immer noch schneller, höher und weiter geht, dann muss ihm im Gegenzug auch klar sein, wenn ihm nichts unmöglich ist, wenn er also Gott gleich sein wollte, dann müsste er auch alle Konsequenzen seines Handelns selbst tragen. Das klingt jetzt vielleicht ganz selbstverständlich. Ich meine, ich bin ja auch grundsätzlich dafür, dass man die Konsequenzen für sein Handeln tragen sollte. Schließlich kann ich nicht immer sagen, die anderen sind aber schuld. Aber oft bin ich auch einfach nur dankbar für die schönste, für die meines Erachtens großartigste Erfindung, die Gott jemals gemacht hat, für die Gnade. Die Gnade, die Ihnen und mir zugesagt worden ist. Nein, du musst nicht alles alleine schaffen, sagt Gott damit. Ich helfe dir und ich vergebe dir, wenn du mal wieder Mist gebaut hast und dich zu weit aus dem Fenster gelehnt hast. Sie haben zu Eingang ein Maßband in die Hand gedrückt bekommen. Wenn Sie es anschauen, wie viele Zentimeter oder Meter halten Sie dann in der Hand? Ungefähr so viel? 20 Zentimeter? Wie viel schneller, höher und weiter kann man damit wohl messen? Wie viel es auch ist, die Zahl wird endlich sein. Und es ist ja so, unsere Leistung kann man messen. Mit einem Maßband, mit Geld, mit Schulnoten. Aber auch, wenn wir Zeit unseres Lebens beigebracht bekommen haben, du bist so viel wert, wie du leistest. Ergo, wenn du nichts leistest, bist du nichts wert. So sagt die Ziffer eines Maßbands nichts darüber aus, welchen Wert wir als Menschen vor Gott haben. Denn Gott legt eine andere Messlatte an. Und diese Messlatte funktioniert umgekehrt. Sie hat keine Ziffern, aber sie geht ins Unendliche. Nicht wir werden an ihr gemessen, sondern Gott misst uns daran seine Gnade zu. Es ist wie die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern oder auch wie eine gelungene Liebesbeziehung. Hier geht es nicht um Leistung. Es geht nicht darum, was der andere mir gibt, was ich zu erwarten habe oder was von mir gefordert wird. Es geht um Beziehung. Es geht um Verzeihen, um Nachsicht und um Liebe. Und Gott geht dabei mit gutem Beispiel voran. Er vergibt uns, er behandelt uns mit Nachsicht, wie einst die Menschen in Babel. Und er bewahrt uns auch manchmal vor uns selbst. Um diese Liebe erfahren zu können, lohnt es sich, den Blick wegzulenken von uns selbst. Damit Gott uns bewahren kann, müssen wir ihm die Chance lassen, in unser Leben einzugreifen und einen Platz, den zentralen Platz in unserem Leben einzunehmen, um mit uns in Beziehung zu treten, um zu uns zu sprechen. Denn auch davon bin ich überzeugt, Gott redet immer noch mit uns, auch heute noch. Aus Erfahrung, nicht unbedingt aus der Donnerwolke, nicht nur aus Visionen, sondern jeden Tag in vielen kleinen Dingen, die wir erleben, kann Gott mit uns reden, im Gespräch mit anderen Menschen. Vielleicht erfahren wir ihn manchmal auch als stumm und ärgern uns dann darüber. Wichtig aber bleibt, hinzuhören und die Kommunikation mit Gott aufrechtzuerhalten, sich eine offene Haltung zu bewahren, damit die Liebe Gottes uns nicht verborgen bleibt. Diese Liebe kann uns auch in der Begegnung mit unseren Mitmenschen widerfahren, die für uns da sind und uns schätzen als diejenigen, die wir sind, ganz ohne Leistungsdruck. So bleiben wir in Kontakt mit Gott und mit unseren Mitmenschen. In der Pressemeldung für diesen Gottesdienst wurde angekündigt, es würden Ansätze und Wege aufgezeigt werden. Wege zu mehr Zufriedenheit, mehr Sicherheit, weniger Leistungsdruck. Und ich stehe hier und sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß auch nicht alle Wege. Und wirklich, ich möchte auch gar nicht alles wissen. Und das halte ich nicht einmal für verwerflich. Es gibt dieses wunderbare Lied aus dem Gesangbuch. Dort steht, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Diesen Blickwinkel halte ich persönlich für den einzig praktikablen Ansatz, um Sicherheit, Zufriedenheit und weniger Leistungsdruck in mein Leben zu bekommen. Den Blick auf Gott zu lenken, der den Weg weiß. Gott, Die Verantwortung für ihr Leben zu überlassen, ist vielleicht der eigenständigste und rationalste Entschluss, den sie überhaupt fassen können. Auch wenn sie es jetzt noch nicht glauben. Oder glauben sollten. Denn dieses Vertrauen zu Gott zu fassen, erfordert nicht nur Mut, sondern auch die Einsicht, ich kann und ich muss mein Leben nicht alleine bewältigen. Diese Erkenntnis macht sie nicht hilflos, sondern im Gegenteil. Wenn Gott das Fundament ist, auf das wir unsere Bemühungen stützen, erst dann ist da mehr drin. Dann geht das schneller, höher und weiter tatsächlich voran, weil uns die Beziehung zu Gott Sicherheit schenkt, Kraft gibt und unsere Kräfte freisetzt. Gott steht unserem Bestreben, uns weiterzuentwickeln, nach Höherem zu streben, ja nicht grundsätzlich im Wege. Sonst hätte er wohl kaum die Menschen so geschaffen, wie sie sind. Aber ihm ist es wichtig, denke ich, dass er Teil unseres Lebens ist. Nicht, weil er jeden unserer Schritte kontrollieren wollte, sondern weil er uns liebt. So, wie Eltern ihre Kinder lieben und ihnen nach Möglichkeit alle Wege offen halten möchten, sich zu entfalten. Das Problem der Menschen von Babel wiederum war kommunikativer Natur. Mit Gott haben sie zuerst nicht geredet, um ihr Vorhaben abzuklären, und hinterher konnten sie mit ihren Mitmenschen nicht mehr reden, weil sie deren Sprache nicht mehr verstanden. Das war sozusagen der Beginn aller Kommunikationsprobleme. Und dabei kann Kommunikation auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das beste Beispiel dafür habe ich im Mai waren die Pfingstferien, in unserem Urlaub in Amerika erlebt. Wir waren in Pennsylvania und vielleicht wissen einige von Ihnen, dass da die Amish leben. Das ist eine ehemalige, religiöse Gruppierung, die ausgewandert ist in die USA. Und wir haben da eine ehemalige amische Familie getroffen. Und unsere Kinder und deren Kinder haben sich wunderbar verstanden. Die sprechen einen ähnlichen Dialekt wie hier in der Gegend. Und unsere große Tochter sprach am Ende wahrscheinlich mehr Pennsylvania Dutch als Englisch. Und mit uns meistens auch, lustigerweise. Unsere jüngere Tochter wiederum, die hatte ein Faible entwickelt für unsere Gastgeberin. Die sprach nur Englisch. Aber es war wirklich eine Pracht zu sehen, wie die durch den Garten gewuselt sind, hier ein bisschen gehakt haben, da zusammen die Fische gefüttert haben, Hand in Hand gelaufen sind. Es war wirklich goldig. Sie haben keinen Meter verstanden, was der andere gesagt hat. Und trotzdem haben sie sich gut verstanden. Das sind zwei Beispiele für absolut gelungene Kommunikation. Und das klappte deshalb so gut, weil sich alle Beteiligten auf die jeweils anderen einließen. Weil sie mehr hörten als nur die Worte. Und dann als Gegenbeispiel können mein Mann und ich ganz herrlich aneinander vorbeireden. Und wir sprechen dieselbe Sprache. Sie können ja mal gucken und abtesten, ob das bei Ihnen auch so läuft zu Hause. Das läuft ungefähr so ab. Wir wollen früh ins Bett gehen, dann heißt es, Schatz, wollen wir gleich schlafen gehen? Ja, gute Idee, ich mache nur noch schnell den Abwasch fertig. Okay, Abwasch ist 5 Minuten später fertig. Ich sag, du, der Abwasch ist fertig. Ich putze jetzt Zähne und mache mich fertig. Ja gut, ich komme gleich vom PC. Sprach's und fängt dann an, die Bücherregale zu sortieren. Weil 2 Minuten Zähneputzzeit ist produktive Zeit, die man nutzen kann. Also ich sehe dann, er räumt noch, okay, denke, der geht noch nicht ins Bett. Und dann fange ich auch noch an, was Produktives zu machen. Und so geht es in einem fort, immer unterbrochen von, du, ich warte eigentlich nur auf dich. Und ja, wir gehen gleich ins Bett. Und das machen wir dann 2 bis 3 Stunden später und etliche Kommunikationsprobleme später, die wir hoffentlich irgendwann gelöst kriegen, dann auch tatsächlich. Nichts Schlimmes, aber ich bitte mal um Handzeichen. Kennen Sie solche Situationen auch oder geht es nur mir so? Wer kennt das noch? Ach, ist das beruhigend. Man muss einfach nur mit den Leuten reden, ne? Ja. Was ich sagen möchte ist, Kommunikation ist wichtig. Reden Sie mit Ihren Mitmenschen und reden Sie auch mit Gott. Hören Sie genauer hin. Hören Sie auf Ihre Mitmenschen. Was sagen die? Was könnten die vielleicht sagen? Und hören Sie auch auf Gott. Denn Kommunikation bedeutet, nicht allein zu sein. Kommunikation bedeutet auch Beziehung. Hätten die Menschen von Babel das damals schon gewusst, dann wäre die Geschichte vielleicht ganz anders ausgegangen. Beziehungen sind das Fundament unseres Menschseins. Sie bewahren uns davor, mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen. Und sie geben uns Halt, wenn wir ihn brauchen. Beziehungen sind es, die uns das rechte Maß lehren. Denn, ganz ehrlich, mit welchem Maß möchten Sie gemessen werden? Mit dem Leistungsmaß oder mit dem Maß der Liebe und der Gnade? der Vergebung. Die Beziehung zu Gott ist eine besondere Beziehung, die über dieses Leben hinausgeht. Und sie befähigt uns, über uns selbst hinauszuwachsen. Schneller, höher und weiter eben. Ganz nach Gottes Plan. Amen.